Was denn?
Ich habe doch alles gesagt, oder?
Ja, das stimmt. Das war das Gefühl von ziemlich vielen.
Wir hätten es doch machen sollen, so wie ich das wollte.
Wie wolltest du das denn?
Den Podcast am Mittwoch aufzeichnen.
Ja, aber dann...
Wieso? Wäre die Welt wenigstens in Ordnung gewesen.
Dann hätten wir zumindest, also dann hätten wir jetzt auch in der Vorbereitung oder in der Koordination des Ganzen ein bisschen, wären wir ein bisschen entspannter gewesen, ja, und hätten auch entspannter plaudern können.
Ja, ging aber nicht.
Nee, ja, muss man ja auch sagen, wir hätten ja rein von den Themen her genau die gleichen gehabt wie die Woche davor. Du kommst aus einer, ja, du hättest ein bisschen über Nationalmannschaft quatschen können. Die Eindrücke von da
habe ich nicht viel gesehen, ehrlicherweise. Ich habe freies Wochenende gemacht.
Ja. Hast
du den Deutschland Cup geguckt?
Nee, live nicht, aber man kriegt natürlich, also man guckt sich dann schon an, was da so passiert. Ne? Also es ist jetzt mitnichten so, dass hier jetzt alle Systeme runtergefahren waren und wir jetzt ein bisschen Urlaub gemacht haben. Das kannst du dir mitten in der Saison, egal ob spielfreies Wochenende ist oder nicht, einfach nicht leisten. Und wie gesagt, es war ja Eishockey. Und immer wenn Eishockey ist, dann hat man noch ein bisschen was zu tun.
Aha.
Ja, ich weiß, du glaubst mir das nie.
Doch, ich glaub dir das. Weil ich sehe ja, dass dein Auto bis nachts immer vor der Geschäftsstelle steht.
Ja, das nur ich Zweitwagen.
Entweder du hast hier eine Frau oder es ist irgendwas anderes.
Nein, das ist, weil ich immer mit dem Fahrrad fahre. Das
ja, also da wir ja nicht am Mittwoch aufgezeichnet haben, sondern heute, weil uns unser Gast zugesagt hatte, genau. OLS aus I, wie also, ihr später merken ja. werdet, und dem wir auch nicht absagen wollten, haben wir mal fein den Plan, dass wir das bewerten, was gestern Abend zu sehen war.
Ja.
Also eigentlich, ja, ich weiß nicht, wie schnell ich das jetzt hinkriege, also wahrscheinlich gestern Abend. Es könnte auch sein, dass es erst morgen früh kommt.
Ach, du willst...
Das weiß ich nicht, ich muss gucken, was ich heute Abend
also angekündigt ist Samstag insofern.
Angekündigt hast du Samstag? Ja, dann ist es easy. Dann schaffe ich das. Also vorgestern passiert es. Was ist denn wieder mal los gewesen, Deutsch?
Ja, jetzt könnte ich es mir einfach sagen und sagen, musste die Leute, die Beteiligten fragen, aber das klappt jetzt eben nicht, weil nach so einem, ist ja auch ganz normal, das hat dann auch nichts mit Strafe, Belohnung, sonst irgendwas zu tun, nach einem Auswärtsspiel am Donnerstagabend ist freitags ein Day off, insofern ist es für uns schwierig.
Haben ja auch die Woche durch.
Genau.
Alles, also vorletzten Samstag bis jetzt durch.
Alles durch, also das ist vorher geplant.
Hast du gehört, was Duck gesagt hat?
Nee, er sag's mir doch mal bitte.
Du lügst gerade.
Ja.
Er hat gesagt, dass das Training nicht so geil war.
Ja, den, also, und dann hörst du natürlich.
Von einigen. Entschuldigung. Also, man muss auch politisch korrekt sein. Er hat das.
Ja, das ist ja schon ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Von einigen kritisiert, ja.
Begeisterung. Also, die.
Also, das Schlimme ist an der Geschichte, wenn du das gehört hast und diesen O-Ton hat er tatsächlich in mein Mikro reingesprochen.
Und du hast ihn auch gesendet, dementsprechend ist das bewusst.
Wir hatten es, also es passt ja in die Reihe. Also wir wollen ja mal, wir können ja die Woche ein bisschen erzählen. Also, am Wochenende gab es hartes Training vom Associate Coach mit der Mannschaft. Am Montag ist Duck zurückgekehrt. Hatte zwei Tage länger frei, weil er, glaube ich, drüben tatsächlich war in Nordamerika. Und dann hat man an taktischen Dingen gearbeitet. Ich glaube, auch am Montag gab es in einer Lokalzeitung aus dem wunderschönen Iserlohn ein Interview mit Duck Schedden zum Thema, was hat ihm richtig gut gefallen, was hat ihm nicht gut gefallen. Und da
kritisiert. Anlässlich ein Jahr in Iserlohn. Das, also, ne, er ist am jetzt Mitte November, 13., glaube ich.
Den Tag hast du übrigens verpasst, ne?
Ja, sorry, aber ich fange
jetzt. Wolltest du nicht feiern?
Nein, also okay. Gott bewahre. Ich bin froh, wirklich froh, dass der Trainer jetzt mal ein Jahr, über ein Jahr jetzt da ist. Und wegen mir darf es auch gerne noch deutlich länger als ein Jahr sein, weil das im Allgemeinen für uns alle etwas ruhigere Zeiten bedeutet, wenn auf der Position Ruhe ist. Aber das ist ganz bestimmt kein Grund zu feiern.
Aber er hat schon ausgeholt.
Und dann auch, wenn du so willst, auch zugeschlagen.
Ja, der also klassische Rundumschlag. Genau, also er hat schon, also das war ist ja jetzt nicht mit dem Interview passiert, sondern auch vorher passiert, sehr deutliche Worte zu einigen Leistungen einiger Importspieler gesagt. Ich verkürze es bewusst. Und dann sagte er mir nochmal ins Mikrofon, dass er eben mit der Trainingsleistung von einigen nicht so einverstanden ist. Man erwarte ja nicht, dass die Jungs den ganzen Tag hier in der Halle verbringen, aber die Zeit, in der sie da wären, das wäre schon wichtig gewesen. Und das Schlimme ist ja immer, wir Journalisten sind entweder nicht kritisch genug oder überkritisch, so ein Mittelding gibt es ja eigentlich nicht.
Nee, die Dinger sind immer schwarz und weiß.
Ja, genau, klar. Genau. Das muss so sein.
Nie grau.
Und wenn du dann den Start ins Spiel gestern anguckst, mal abgesehen von den ersten knapp 3 Minuten, dann ist es das, was ich gelernt habe, wenn man nicht gut trainiert, und das ist jetzt übertrieben, weil ich kann es nicht beurteilen, ich habe die Trainingseinheit nicht gesehen, ich kann nur beurteilen, was der Trainer gesagt hat. Wenn man nicht gut trainiert, dann ist man auch nicht bereit für ein Spiel.
Das ist erstmal grundsätzlich logisch. Und
ihr habt dann gemerkt, er hat logisch gesagt, nicht, das ist richtig. Das ist ein feiner Unterschied.
Ja, weil das ist, wir sind ja dann quasi, also wenn du jetzt vor dem Spiel diese sagst, okay, was wäre jetzt logisch oder nachvollziehbar durchaus, kannst in die eine oder in die andere Richtung gehen, weil es kann natürlich auch sein, okay, jetzt zeigen die eine Reaktion, was weiß ich. Wenn du, und da brauchen wir nicht über gute 3 erste Wechsel, und ich glaube, die ersten beiden Chancen haben wir, kannst du auch führen, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, wenn du noch 5 Minuten 3 Stück drin hast, ist es eindeutig in die eine und aus unserer Sicht komplett falsche Richtung gelaufen. Punkt. Da geht's nichts drum rum zu reden. Und ja, dann ist jetzt schön die Frage, woran hat es gelegen, wie man so schön sagt?
Werden wir stellen heute? Ja. Noel S. aus I., der als inkognito Mensch von uns eingeschleust worden
ist in die Kabine. Kühlschweine, Iserlohn, investigativ. Genau. Jetzt muss man, glaube ich, auch mal fairerweise
Nein,
sagen.
Nein, wir haben ihn da nicht geärgert mit. Also ihr hört ein Interview auch, gleich, ja. was wir jetzt vor diesem Teil aufgezeichnet haben, weil es einfach zeitlich nicht anders ging. Wir quälen ihn da auch gar nicht so durch. Das war uns auch wichtig, weil er ja nicht derjenige ist, der aufgrund seiner Position in der Mannschaft gezwungen werden sollte, was dazu zu sagen, und B, sicherlich auch als U23-Spieler nicht in der maßgeblichen Rolle steht wie andere, die gestern auch intensiver als er auf dem Eis gestanden haben. Da hast du schon vollkommen recht. Insofern, das war unser Plan. Deshalb müssen wir es auch so ein bisschen durchmachen. Und wir haben ja dieses Köln-Spiel gesehen, nochmal Zurückbezug darauf, und haben alle kräftig freudestrahlend reingeblickt, ob der Leistung, die die Mannschaft da tatsächlich aufs Eis gebracht hat. Insofern war auch ich tatsächlich überrascht, dass das so passiert ist. Was mich noch mehr überrascht hat, war vor allen Dingen auch das letzte Drittel, weil ich sag mal, dass man 3 Tore kassiert, das kann passieren. Das haben wir auch bei anderen Mannschaften schon in anderen Jahren gesehen. Das Wie macht natürlich nachdenklich, dass es 0-4 steht am Ende eines Drittels, ist schon ein bisschen dramatisch. Aber dass man dann auch im letzten Drittel wieder überhaupt nichts zu melden hat und vor allen Dingen auch 11 Minuten Überzahl nichts genutzt hat, das macht mich dann etwas nachdenklich. Und dazu kommt diese Serie aus Straubing. Dann kriegst du Schwenningen und dann kriegst du das Ding gegen Frankfurt, und dann siehst du in 3 Auswärtsspielen keine Sonne.
Ja, und du bist trotzdem... Also wir sind weit davon entfernt, dass von Duck in dieser, also wir sind in allen 3 Spielen weit davon entfernt, dass von Duck in dieser Saison auch öfters schon mal zitierte 60 Minuten lang Eishockeyspiel, definitiv, unser Spiel durchzuziehen.
Definitiv.
Und trotzdem hast du auch in allen 3 Partien und auch gestern wieder, ja, bist du ja wieder zurück im Spiel. Das Problem ist nur, ich meine, je nach Spielverlauf oder sonst wie, es gab aber sicherlich schon Eishockeyspiele, die gewonnen wurden, wenn man nach der Hälfte der Spielzeit mit 2 Toren zurücklag. Jetzt kann man über alles diskutieren, was vorher passiert ist. Fakt ist, Spielminute 30, 2-4 aus Roosters Sicht. 2 Tore aufholen in 30 Minuten soll gehen in dieser Sportart. Da gibt es kein Drumherum diskutieren.
Deshalb sage ich ja, ist für mich das letzte Drittel viel erschreckender als das erste.
Genau. Auch da natürlich, du hast danach auch Chancen, das dritte zu machen. Du nutzt die Überzahl nicht, du nutzt Anfang des letzten Drittels die Überzahl nicht, hast auch da direkt eine Chance. Am Ende des Tages sind das alles Dinger, wo du sagst, okay, das können wir verschmerzen. Wenn du aber überhaupt erstmal hinten liegst und die Gegentore kassierst, dann ist der Weg natürlich zurück deutlich, deutlich schwieriger. Und dann sprichst du am Ende des Tages natürlich auch über die mentale Schiene an dem Punkt, weil du ja selber in der Situation bist, wo du sagst, ey, wir müssen jetzt eigentlich dieses Powerplay nutzen. Und Frankfurt tut dir dann natürlich auch wieder nicht den Gefallen, sich anziehen, sondern zweitbestes PK der Liga war jetzt auch nicht optimal, gegen das zu spielen, die es auch wirklich gut gespielt haben. Und dann funktioniert das nicht.
Nochmal, also für mich, letztes Drittel gegen Frankfurt, dass du da nicht nochmal upsteppst, Schwenningen, ja, eigentlich die letzten beiden Drittel, weil das erste war gut. das war taktisch zumindest klug geführt. Jetzt kann man sagen, motzt man wegen des 0-1. Aber das ist okay. Und Straubing war halt auch schwierig. Jetzt sieht man die Qualität dieser Mannschaft, die sie manchmal aufs Eis bringen kann. Beispiel gegen Köln. Und du siehst das. Und ich habe ja, gehöre ja immer zu denen, die gesagt haben, dass diese Mannschaft deutlich mehr Talent hat als die des vergangenen Jahres, bei allem Respekt. Aber im Kopf stimmt irgendwas nicht.
Ja, im Kopf stimmt in erster Linie, glaube ich, nicht, dass wir Vorletzter sind. Und dass man schon auch immer das Gefühl hat, ey, eigentlich, weil das verstehe ich auch, weil du weißt ja irgendwie, dass du besser sein kannst, es nicht vielleicht nicht bist, aber dass du besser sein kannst und dann auch das Gefühl hast, ey, irgendwie, und jetzt kommt wieder das und da wieder der Rückschlag und dann bist du halt echt nicht so stabil. Oder, um es mit den Worten von eher deinem geschätzten Kollegen von Magenta Sport gestern zu sagen, von Kai Hospel, du bist eben nicht konstant, sondern du bist himmelhochjauchzend vor, ja, 5 vor ausverkauftem Haus gegen Köln, hast aber auch auswärts ja auch schon derartige Leistungen oder Phasen gehabt. Umgekehrt ist es ja auch so, dass du zu Hause, also mir braucht keiner mit auswärts und zu Hause zu kommen, weil wie ich taktisch, teamtaktisch verteidige, wie ich die Dinge umsetze, die zweifelsohne vorgegeben sind, weil nochmal, kein Trainerteam schickt die Mannschaft aufs Eis und sagt, also im Vorcheck, da fährt jetzt ein Stürmer da vorne hin und der Rest sinkt ab, sodass wir eigentlich quasi, das, wenn der ausgespielt wird, sodass wir eigentlich dann 5-4 haben. So, das sind ja Sachen, da stimmt die Abstimmung und Kommunikation untereinander nicht und auch das macht keiner absichtlich, aber das sind Themen, die irgendwo im Kopf dann stattfinden. Und das sieht am Ende, sieht das so extrem aus, als ob da jetzt 10 Sekunden lang keiner irgendwie hätte. Da geht es um eine Sekunde, die du vielleicht dann nicht da bist und am Ende fällt das ganze Ding dann so in sich zusammen und du lässt dich, also Konstanz ist das,
Konstanz war das Thema.
Ist das Thema, wo dir da einfach so ein bisschen dann so ein Thema fehlt, wo du dich dann irgendwo drauf verlassen kannst.
Resultiert Konstanz? Das mag eine rhetorische Frage sein.
Ich glaube auch, dass ich die mit Ja beantworten werde gleich, aber frag mal.
Dann sag doch mal, was ich fragen will.
Ja, so weit bin ich nicht, aber du hast ja auch deine Gedanken gemacht. Nee,
na, ich habe vor allen Dingen auch in der Pause mit ein paar Leuten mal gesprochen. Resultiert Konstanz aus dem Willen oder resultiert Konstanz aus Erfolg?
Das ist eine sehr gute Frage.
Und die stelle ich deshalb, weil nicht erst seit Donnerstagabend diese Frage herumwabert und ich kann die gar nicht beantworten. Ich will nur, der Eindruck ist kritisch. Ich weiß aber auch nicht, ob man das so sagen kann.
Ja,
aber okay. Es gab immer mehr, die diese Frage gestellt haben.
Dann ist es doch keine rhetorische Frage, weil ich glaube, wenn du es so formulierst, resultiert Konstanz aus Wille, bedeutet ja, und ich weiß, das mag manchmal so aussehen, wir haben damals mit Timmy Bender auch darüber gesprochen, wenn du halt diese Millisekunden, wenn das so ein bisschen fehlt, dann kriegst du die Konstanz nicht rein, weil dann passieren Sachen, die erstmal nicht in deinem Interesse sind. Niemand, und das muss man in der Deutlichkeit mal sagen, und das wird auch jeder einzelne Profisportler unterschreiben, niemand macht bewusst weniger. Wenn du dazu neigst, wirst du kein Profi. Jeder will immer. Die Frage ist nur, passt das dann alles in dem Moment auch so zusammen? Weil zwischen Wollen und Machen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Und dann eben resultiert Konstanz aus Erfolg und das ist leider Gottes auch die Wahrheit in diesem Sport, definitiv. Weil du sagst immer, ey, jetzt gehen die Scheiben rein und ich meine, wir haben es letztes Jahr erlebt mit dem Jahreswechsel in 2024, da war Konstanz da und das war die gleiche Mannschaft, die vorher mal so gar keine Konstanz gezeigt hat, aus verschiedenen Gründen. Will man dann jetzt, und was hat sich da geändert? Du hattest mal Erfolg. Und das ist so ein bisschen die Frage nach dem Henne-Ei-Prinzip. Was war zuerst da? ich glaube, am Ende des Tages ist es auch eine Wechselwirkung. Ne? Und du musst halt dringend diese, ja, wie sagt man, Basics dann reinkriegen und auch das dich vielleicht so ein bisschen mehr dann darauf besinnen. Ist das eine kurze und knappe Antwort auf deine rhetorische Frage?
Es war nur ein Spiel. Lass uns mal anfangen.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Säuler See mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn. Den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Also ich habe ja viel überlegt, ob wir eigentlich das geplante Programm nochmal umstellen.
Ja.
Haben wir ja schon mal gesagt.
Das ist so.
Wir haben da gesagt, machen wir nicht.
Auf gar keinen Fall.
Deshalb,
das wollten wir uns nicht entgehen lassen.
Machen wir es ganz geschickt jetzt heute. Wir versuchen von Noel S. aus I herauszufinden, warum es nicht läuft am See.
Ja, wir nehmen jetzt mal einen von den Youngstern,
genau, und also,
machen den hier für den ganzen Bums, der da gestern passiert ist, verantwortlich.
Genau, das, Kühl, das, Schweine, Iserlohn, investigativ. Nee. Wir verfremden auch seine Stimme. Also nicht das Original.
Kann mir keiner was nachweisen.
Genau, du müsstest trotzdem dein Mikro etwas näher halten, Noel S.
Okay, okay.
Und könntest uns mal sagen.
Frag bitte nicht, was da los war. Das,
naja, ich habe es ja gesehen und alle anderen auch, aber irgendeine Erklärung, mit der ihr rausgegangen seid aus der Kabine, das mag ich zumindest fragen, weil wir wollen es dir ja heute tatsächlich nicht vertiefend irgendwie aufschwatzen. Ich würde es nur gern wissen. Irgendwas mit irgendeiner Erkenntnis, mit der man da gestern Abend rausgegangen ist?
Ich denke, dass wir schlussendlich einfach nicht bereit genug waren. Und dann wurden wir direkt die ersten 5 Minuten mit 3 Toren bestraft. Das war natürlich dann schon ein harter Schlag, den man erstmal wegstecken musste, ne? Dann sind wir dann, irgendwann kam es 4-0, sind wir zwar ein bisschen besser reingekommen, haben dann im zweiten Drittel 2 schnelle Tore geschossen, aber die haben dann letztendlich auch nicht viel geholfen. Ne? Also ich würde eigentlich sagen, im ganzen Spiel haben wir eigentlich nie richtig den Faden gefunden, um wirklich da was Zählbares mitnehmen zu können aus Frankfurt.
Nicht bereit sein ist ja für den normalen Fan unglaublich schwer nachzuvollziehen, weil im Prinzip wird man ja, oder erwartet man von einem Sportler, dass er vorbereitet in eine Partie geht. Was, wenn man nicht vorbereitet ist, wie stellt sich das dar aus deiner Sicht? Nur beschreibend, nicht wertend.
Ja, ich denke einfach, dass unser Battle-Level gestern nicht da war. Wir haben die Checks nicht wirklich zu Ende gefahren. Wir waren nicht konsequent vorm Tor und dann so ein Team wie Frankfurt, die dann direkt ihre ersten Chancen natürlich reinmachen. Das rächt sich dann natürlich, ne? Das hat man dann gestern zu spüren bekommen.
Wobei man ja ehrlich sagen muss, wenn du dir die ersten Wechsel angeguckt hast, hättest du jetzt nicht vermutet, dass das passieren könnte, oder?
Ich muss sagen, auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, Taros Analyse war genau richtig. Das wirst du nicht mitgekriegt haben, Noel, aber der wurde dann ja im, glaube ich, zweiten Powerbreak gefragt, was denn da los war, sagt er, die ersten 3 Wechsel waren gut, danach Durchfall. Und
ja, stimmt.
So fühlt sich das dann auch ein bisschen an, ne?
Also sagt Noel S. aus ihm, den wir alle nicht kennen.
Ich glaube halt, also das ist ja das Ding, niemand, also wenn ihr euch da anzieht und so, da denkt da jetzt dann irgendwann auch keiner mehr auf der Bank, ach Mensch, was esse ich denn morgen zum Frühstück oder so. Natürlich bist du da, natürlich bist du irgendwie ready und bereit. Das ist eher dann so ein geflügeltes Wort. Und die Frage, woran liegt das, die kann man sich eigentlich auch sparen, weil dann sagen wir, ist wie so schön, wie man immer sagt, wenn man die Antwort darauf hätte, dann wird man woanders viel Geld verdienen.
Wobei, eine Sache, die will ich dich noch fragen und dann lassen wir dich auch mit dem, was gestern passiert ist, in Ruhe. Entwickelt sich nicht bereit zu sein aus einer schlechten Trainingsleistung? Achtung, sei vorsichtig, das ist eine Fangfrage. Ich eröffne dir auch, warum ich sie stelle. Doug Shedden hat mir am Mittwoch gesagt, dass einige nicht gut trainiert hätten in der vergangenen Woche.
Ja, das muss ich auch.
Du kannst die Antwort verweigern.
Ja, Ja, das hat viele Faktoren. Also es gibt jetzt nicht ein Ding, woran man das festlegen kann, dass man nicht bereit war. Aber wir hatten durchaus schon in der Woche ein paar Probleme gehabt, auf jeden Fall, würde ich sagen. Also es war nicht so gut wie sonst. Oder wie wir es die letzten Wochen vor der Break hatten.
Okay, ich verlange nicht von dir, dass du tiefer ins Detail gehst, weil das wollen wir von einem U23-Spieler nicht verlangen. Aber ich nehme mal diese Aussage und pack sie mal irgendwo hin. Ich frage mal nach, irgendwann an anderer Stelle. Nein, wir wollten eigentlich tatsächlich, nachdem ja auch Lenny Nilek uns umfangreichen Einblick in sein U23-Leben gewährt hat, ja, eigentlich darüber auch mit dir sprechen. Mhm. Und das war eigentlich der Grund, warum wir dich eingeladen haben. Und wir haben schon gelernt, ein echtes Ruhrpott-Kind.
Ja.
Duisburger durch und durch.
Das stimmt, in
die schönste Duisburg Stadt geboren, Deutschlands.
Ja. Was sagt das über dich? Also nicht Ruhrpottkind, sondern auch noch Duisburger.
Also ich würde nicht sagen, dass Duisburg die schönste Stadt Deutschlands ist, aber ja, ich bin dort geboren. Viele aus meiner Familie sind dort geboren und ich wohne zwar nicht mehr, also meine Eltern wohnen zwar nicht mehr in Duisburg, sondern jetzt in Dienstlagen, aber nichtsdestotrotz ist man immer noch ein bisschen verbunden dahin, weil ich habe, glaube ich, dort 10, 11 Jahre auf jeden Fall gelebt, ja.
Also du sagst schon, es ist tatsächlich nicht die schönste Stadt der Welt.
Nein, das, auf gar keinen Fall.
Das ist so. Wobei das hat immer so aus meiner Sicht, also ich kenne Duisburg tatsächlich fast nur aus der Eissporthalle. Mhm. Ich habe überhaupt gar keine persönliche Verbundenheit. Aber das hatte immer so einen Charakter. Das hatte wirklich so dieses Arbeiterding.
Ja.
Es war wirklich so, diesen Charakter hat auch der Verein, mit dem sich die Roosters auch wahne viele Schlachten geliefert haben über viele Jahre. Das war so der Charakter. Ist das etwas, mit dem du groß geworden bist grundsätzlich?
Ja, also ich bin nicht richtig mit dieser Arbeitergesellschaft groß geworden, muss ich sagen. Aber also ich weiß nicht warum, ich kann es auch nicht beschreiben, aber der Ruhrpott ist einfach geil. Also das muss
ja, das unterschreibe ich so 1000%.
Einfach so sagen.
Das ist,
ich kann es nicht beschreiben, warum, aber ich bin dort geboren. Egal, wo ich jetzt hingehe, ob ich in Duisburg irgendwo bin oder in Gelsenkirchen. Das ist also, für andere ist es porthässlich dort, aber ich fühle mich da halt einfach wohl, weil ich einfach von dort komme und ich kenne es nicht anders wirklich, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
Das hat Was hast du denn damit zu tun?
Naja, Deutsch. Ich bin nahe und auch.
Weil du in Schwerte wohnst oder was?
In Schwerte wohnst.
Bist du da am Pott oder was?
Also Dortmund würde ich schon dazu zählen, ja.
Möchte gerne Ruhe Pott, glaube
genau, ich. Genau, möchte gerne Ruhe.
Ja, also
möchte
gern. Ich habe immer damals schon, wo ich jung war, Duisburg und wieder gemacht. Aber das weiß doch keiner richtig.
Mal ganz abgesehen davon, dass wir auch. Dass
du
wir
mit auch drei, er mit 10 oder was? Genau. Ja, ist klar.
Nee, ich damals bin schon im Kindergarten. Noch älter, glaube ich.
Oh, bist du noch älter?
Was bist du, 2005er, ne?
2004er bin ich.
2004er, ja, dann bin ich 10 Jahre älter.
Ihr wollt schon sagen, ja.
Ja, dann habe ich als 20-Jähriger ganz cool mit den 10-Jährigen da rumgehangen. Ne? Das ja, war eine gute Zeit.
Schon krass auf jeden Fall. Also, würde ich mich auch cool fühlen.
Warum spielst du nicht Fußball? Also weil ich meine, dass man im Ruhrpott zum Eishockey kommt, ist nur wahrlich nicht unbedingt.
Ja, das ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Also ich habe auch tatsächlich keinen Freund aus der Gegend, der da irgendwie jetzt Eishockey, also von meinen Kindes- und Schulfreunden, die da wirklich Eishockey spielen, die haben eigentlich alle Fußball gespielt. Ich habe tatsächlich auch früher, wo ich 5 oder 6 war, auch selber ein Jahr Fußball gespielt. Aber das war irgendwie überhaupt nichts für mich, das hat mir keinen Spaß gemacht.
Was ich verstehen kann.
Ja, ich war einfach nicht ambitioniert genug, das zu machen. Also hauptsächlich wurde ich dort hingeschickt von meinen Eltern, weil das alle meine Freunde in der Nachbarschaft gespielt haben. Aber wie gesagt, das war nichts für mich. Und dann meinte meine Mutter zu mir, dass ich aber auf jeden Fall irgendeinen Sport machen soll, weil alle Kinder in dem Alter einen Sport gemacht haben. Und dann war das damals ein Zufall, dass mein Opa neben der Eishalle in Duisburg gearbeitet hat. Und dann ist er mal rübergegangen und hat mich da einfach mal für so ein, ich sag mal, Probetraining angemeldet.
Abgegeben.
Dann, ja, genau. Und dann bin ich dorthin, hat mir sehr gut gefallen. Und meine Eltern haben die Krise gekriegt, weil es so arschkalt in der Halle war. Und,
ja. Und teuer? Das ja, kommt ja auch nochmal dazu. Also das war jetzt von dem, was ich dein Opa hätte einfallen lassen können, wirklich die teuerste Variante.
Ja. Das Leben als Eishockey-Eltern, das ist wirklich mit das Härteste, glaube ich. Es ist ja schweinekalt in der Halle. Die Spiele dauern sehr, sehr lange. Also länger als das durchschnittliche Fußballspiel, glaube ich auch. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Nachwuchs ist, aber da sind die Zeiten ja auch kürzer. Und du musst ein Schweinegeld bezahlen. Ja, ne?
Überlegen wir den ganzen Kosten. Jetzt nicht nur jetzt finanziell, sondern auch den ganzen Aufwand, den du hast. Ne?
Ja, klar.
Also wo ich auch früher in der Jugend war, mein Vater kommt von der Arbeit gefahren, hetzt sich ab, nur mich pünktlich nach, wo ich dann in der Jugend des Dorf gespielt habe, mich da zum Training zu bringen. Oder meine Mama. Also Es war schon, bin ich sehr dankbar, dass meine Eltern alles mitgemacht haben früher.
Mit so einer Hockeytasche Fahrrad fahren wird dann auch schwierig, ne?
Ja, gerade dann von Duisburg oder Niederlaken aus nach Düsseldorf.
Ja.
Nee, das ist ohne Zweifel so. Und was hat dich dann an den Seiler See gebracht?
Meinst du meinen jetzigen Wechsel?
Nee, den davor. Es gab ja schon mal ein paar Jahre, die dich ins wunderschöne Sauerland gebracht haben, die ja den Ruhrpottler insgesamt unglaublich zu schätzen wissen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, wann wird es gewesen sein? Also, ich habe ja schon relativ früh dann in Düsseldorf gespielt. Ich habe ab der U12. Da bin ich dann, glaube ich, für mein letztes halbes U15-Jahr bin ich dann hier nach Iserlohn gewechselt. Und ich glaube, das war damals so, für mich lief es irgendwie einfach nicht in Düsseldorf. Und dann brauchte ich einfach was Neues, wie so einen Neuanfang. Und den habe ich dann halt hier in Iserlohn gefunden. Und dann war ich dann, glaube ich, ein halbes oder ein ganzes Jahr dann hier und bin dann irgendwann wieder zurück nach Düsseldorf gewechselt, weil das für meine Eltern mit der Fahrerei zu stressig war, immer die mehr als eine Stunde hier hinzufahren jeden Tag, ne?
Jeden Tag, das ist nicht zu unterschätzen. Ne?
Auf jeden Fall.
Da sind schon andere drüber über die Klinge gesprungen. Schöne Grüße an Christian übrigens. Dein Ex-Betreuer vom letzten Jahr?
Ah, jetzt, okay, ja, komm, also dass ich jetzt vom Nachwuchs, ja genau, das stimmt, der ist auch immer ordentlich gefahren.
Von Neuss an den Seiler See, das jeden Tag, war auch ein paar Kilometer zu lang.
Ich habe mich gefreut, den jetzt beim Deutschlandcup mal in Action zu sehen wieder.
Also Neuss nach Iserlohn ist auch eine Strecke. Also.
Nein, das muss man ja sagen. Das ist auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ja, und man kann viel erwarten von Eltern. Ne? Aber jeden Tag, also wenn ich von hier nach Düsseldorf fahre an einem Freitag, nach Köln dauert es noch länger, bin ich knappe 1,5 bis 2 Stunden mindestens unterwegs. Und das ist ja irre. Also das muss man ja auch mal auf die Dauer sagen. Das funktioniert ja gar nicht.
Man ist ja nicht immer morgens um, weiß ich nicht, 5 Uhr gefahren, wo kein Verkehr war, sondern
Rush,
weiß ich nicht, 15, 16 Uhr oder so, ne?
Aber was hat dich an diesem Sport so fasziniert, dass du tatsächlich dabei geblieben bist?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, aber also mir hat das, also wirklich, wo ich das dann gemacht habe, hat mir das einfach so gut gefallen. Dann irgendwann wurde ich halt einfach besser und besser und mich dann, würde ich einfach sagen, schon so in jeder Altersklasse zu, sage ich mal, jetzt einem der besseren Spieler entwickelt und dann, wenn du natürlich ein paar Törchen und so machst, dann machst du natürlich dann auch noch ein bisschen mehr Spaß. Ne? Also. Ja, genau. Dann habe ich das natürlich dann immer irgendwann beibehalten, desto älter man dann wurde, hat man dann gemerkt, okay, man hat ein bisschen Potenzial und probiert das auszuschöpfen.
Interessant ist, dass du gesagt hast, beim Fußball, nicht nur das wäre es nicht gewesen, sondern du hättest die Ambition nicht gehabt.
Ja.
Was hat sich in deinem Leben verändert, dass die Ambition beim Eishockey dann plötzlich da war?
Ich glaube, das war ganz einfach der Spaß. Mit Fußball einfach keinen Spaß gemacht. Und
du hast Tor nicht getroffen, das wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Ich war einfach bonus scheiße im Fußball auch. Aber
du hättest reicher werden können. Also das war definitiv.
Ja, ich hätte reicher werden können, aber auch nur, wenn ich gut gewesen wäre. Ne? Ich hätte natürlich auch irgendwo Kreisliga spielen können. Ne? Das hätte ich auch, aber.
Also das war gefühlt keine Perspektive für dich.
Nee, weil es mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Dann habe ich das auch nicht, also auch nie mehr wieder gemacht, seitdem ich dann 6 war oder so. Vielleicht mal ab und zu mit Kumpels kicken gegangen oder sowas. Oder beim Warm-Up-Tutor spielen, aber mehr nicht. Also da bin ich auch ein guter Holzfuß, muss ich sagen. Also bei Tutor-Runden, da muss man mich auf gar keinen Fall einbauen.
Wer ist denn da der Stärkste bei euch eigentlich?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht so genau, weil ich probiere das immer zu meiden. Okay. Weil ich mich da nicht blamieren will mit meinen Fußball-Skills, die nicht vorhanden sind. Ich mache da lieber meine Stretching-Routine und so. Weiß ich tatsächlich gar nicht. Also ich sehe auf jeden Fall, also wer auf jeden Fall sehr fleißig da mitspielt, ist auf jeden Fall der Lenny Nilek. Das kann ich sagen. Der hat da wirklich Ambitionen und Ehrgeiz, jede Runde zu gewinnen.
Ja, Kopfball wird jetzt auch nächsten paar Tage ein bisschen schwieriger für ihn, aber ansonsten Holzfuß geht.
Aber das vielleicht an der Stelle mal, dem geht es den Umständen entsprechend gut bei dem ganzen Ding. Der Kopf brummt noch ein bisschen, aber hoffentlich keine bleibenden Schäden. Da hätte auch wer weiß, was passieren können. Also glaube ich, schon die berechtigte Sanktion an der Stelle für den.
Naja, Check. Ich sag mal, wenn der Puck auf der anderen Seite des Tors eigentlich schon wieder weg ist, ne, und dann kommt erst der Check, dann ist es halt so spät. Ne?
Ich fahre dahin, ich sehe, wie der Typ, den ich dann jetzt offensichtlich gleich über den Haufen fahren will, auch noch in die andere Richtung guckt und mich so gar nicht kommen sieht. Ja, das kann man natürlich, dann gibt es sicherlich auch noch Hardliner, die dann sagen, ja, musst du immer mit rechnen, dass du da gecheckt wirst in der Szene, aber.
Nein, er guckte, man hat es ja relativ gut gesehen, also er guckte in die andere Richtung, Richtung Bande. Und in dem Moment, als er den Kopf gerade drehte, kommt der Brace und hämmert ihn um.
Den voll durchzuziehen ist ein starkes Stück, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Naja, es passiert halt, ne? Aber,
ja, aber er zieht ihn ja
das
durch.
Das Einzige, was ich dann ja wieder sagen kann, warum hat der eigentlich auf die Fresse gekriegt? War der so schnell?
Ja, weil Lenny da liegen geblieben ist. Und
also ich habe mir nur gedacht, oh, der arme Brace. Das gibt Ärger. Und dann das Einzige, was ich dann noch registrierte, aber ich habe auch moderiert, war, dass Hupsi den Schläger des Gegners den Schläger vom Lenny aufgehoben hat.
Ich glaube eigentlich hauptsächlich, wieso da nichts draus entstanden ist. Danach ist auch, weil der Truki und ich danach 2-1, glaube ich, hatten. Und dann wäre es eigentlich für uns dumm gewesen, wenn der Hubi sich den
dann packt, Erklärung.
Auf einmal auf die Schnauze haut oder so.
Das ist die Erklärung, die lasse ich gelten.
Stimmt.
Das war halt so eine Situation, wir waren gerade mittendrin in der Übertragung und ich habe das gar nicht so richtig realisiert und dachte mir nur, warum darf der eigentlich so auf die Bank gehen? Aber das ist
weil nur ein Eintub. Das ist, weil die Scheibe weg war, tatsächlich. Also das war ja so ein
bisschen. Nee, ich weiß, warum er auf die Strafbank gegangen ist, aber warum keiner begleitet hat, um ihm nochmal ein, zwei freundliche Sachen zu Weihnachten zu sagen. Das meine ich.
Ja, aber weil das Ding lief ja schon wieder in die andere Richtung. Ich glaube, das war gar nicht so. Also ich habe das in Echtzeit auch gar nicht so registriert. Und dann siehst du es halt nochmal und denkst dir so, ach du Scheiße. Ne? Aber gut.
Ist egal, ist eine andere Geschichte.
Aber wollte ich zu dem Thema Lenny und Two-Touch noch. In Large ist der Ball kaputt gegangen. Und dann haben die einen neuen organisiert unter seiner Leitung. Mit ganz vielen Logos von Bayern München drauf. Das war wirklich das allerletzte, ja, muss ich sagen.
Das ist wirklich das mit Abstand der hässlichste Gegenstand bei uns in der ganzen Arena, glaube ich, dieser FC Bayern-Ball.
Also der wird aber auch nur in Notfällen ausgepackt.
Also der ist absolute Frechheit.
Also er hat bestimmte Affinitäten, ja?
Das verstehe ich ja noch nicht mal. Der ist doch irgendwie, ist der nicht in Richtung Köln unterwegs? Ich habe keine Ahnung.
Das würde ihn ja tatsächlich gut. Auch in meiner Welt zu einem ganz großen Helden machen, aber fußballtechnisch.
Dass du in Latsch jetzt keinen Ball vom FC Köln findest, ist klar, aber ob es wirklich der sein musste, das wage ich
jetzt nicht zu bezweifeln. Ist der Bayern-Fan? Ich dachte, das ist ein netter Kerl.
Ja. Ich glaube, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube eigentlich nicht, dass er denn die Bayern-Fan ist. Ich habe eigentlich eher gedacht, dass er Richtung Dortmund tendiert, weil er ja auch von da kommt.
Ja.
Dann müssen wir ihn eigentlich nochmal nachfragen gehen.
Das ist so, wenn der mir nochmal erzählt von wegen, oh, im Stadion so toll da, klasse, ja, nee. Fall doch in die Allianz Arena mit deinem Scheißball da.
Ja, das ist wirklich, also da habe ich auch, das ist auch nicht so mein Verein, muss ich sagen.
Seid ihr eigentlich Buddies?
Der Lenny und ich?
Ja.
Ich würde schon sagen, ja. Also wir kennen uns ja auch schon, seitdem wir sehr, sehr jung sind und wir sind ja sowohl vom Miteinander als auch gegeneinander spielen, hat man einfach über die Jahre auch den Kontakt gehalten. Und dann, jetzt wo ich dann dieses Jahr nach Iserlohn gekommen bin, dann jemanden zu haben, den man schon so lange kennt, das war schon gut. Also Lenny und ich verstehen uns schon gut, würde ich sagen.
Wer ist denn der Bessere von euch beiden eigentlich?
Oh! Er treibt Keile!
Die Frage beantworte ich nicht, weil da wird jeder seine eigene Ansicht haben. Aber okay. Es gibt natürlich Unterschiede. Ne? Lenny ist Center, ich bin Winger. Er ist Rechtsschläger, ich bin Linksschläger, er ist ein bisschen größer und schwerer als ich. Ich würde sagen, wir haben einen anderen Spielstil einfach, wie wir spielen. Und wer besser ist, soll sich jeder selber die Gedanken machen. Und das selber.
Sehr professionelle Antwort, Hut ab.
Muss man sagen. Also er hat schon was gelernt bei den Adlern Mannheim, das muss man sagen. Hattet ihr da eigentlich Medientraining?
Medientraining nicht, aber wir hatten auch sehr oft Mediasachen. Irgendwelche TikTok-Drehs bis hin zu Interviews oder so, war viel dabei, ja.
Das hilft.
Natürlich
also hilft jetzt das. Nicht für mich, also ich würde mir gerne wünschen, dass die sich manchmal einen zurecht holpern, das würde ein paar schönere Aussagen zutage fördern, aber für die ist das gut, dass die schon mal vorbereitet sind, weil du machst ja auch kein Medientraining mit den Jungs.
Also bitte.
Hallo? Was denn?
Pass mal auf. Wollte ich sagen, du sägst ja gerade an dem Ast, auf dem du sitzt. Das ist ja wirklich.
Ja, nur weil ich die für den Podcast brauche, das weißt du doch. Also genau. Sonst ist mir alles scheißegal. Deshalb,
ich glaube, wir fahren mit der, ich sag mal, etwas persönlicheren Schiene ganz gut.
Wir beiden.
Ja, insgesamt auch mit, dass die Jungs auch mal das sagen dürfen, was sie denken. Ist, glaube ich, in der Iserlohner Medienlandschaft gerade so noch vertretbar.
Ja, das stimmt. Wobei natürlich, das muss man ja auch mal sagen, es ist eigentlich schön, dass auch bei den Adlern Mannheim, Frank Fischel, da hat uns das ja auch jetzt mal berichtet, also auch nochmal einen Fokus so auf der U20 liegt und natürlich dann, wenn man es schafft, sowieso als Eigengewächs in Anführungszeichen dann oben reinzukommen, dass man auch eine gewisse Medienberichterstattung generiert, weil selbstverständlich ist das auch nicht. Fall, ne?
Ja. Und Merch verkauft, habe ich gesehen.
Das haben wir auch gelernt.
Jungadler-Merch.
Okay, also wir waren in Düsseldorf bei der Rückkehr. Über Lenny reden wir gleich nochmal 3 Sätze. Mhm. Und dann ging es zu den Adlern irgendwann.
Genau, also erst ging es zu den Jungadlern. Ich habe dann weiter in Düsseldorf gespielt, habe dann das erste DNL-Jahr dort gespielt und dann bin ich nach der U18-WM bin ich dann zu den Jungadlern gewechselt. Habe dann quasi mein zweites DNL-Jahr Jungadler gespielt und dann sind wir da auch zum Glück deutscher Meister geworden. Das war ein sehr schöner Moment in meiner Karriere. Und dann ging es ein Jahr später dann direkt hoch zu den Adlern. Das habe ich mir natürlich nicht erträumen lassen, wo ich denn damals zu den Jungadlern gewechselt bin. Ne?
Warum nicht?
Weil für mich, wie soll ich das erklären, für mich war das schon immer, seitdem ich kleiner bin, ich wollte schon immer mal für die Jungadler spielen, weil das so für mich so, boah, das ist der Verein, ich will da unbedingt mal spielen, seitdem ich 13, 14 bin. Und dann hat man das auf einmal geschafft, dass man bei Jungadlern spielt und es war so surreal. Wenn man sich denkt, okay, ich spiele jetzt hier, davon habe ich als Kind in Anführungszeichen geträumt. Aber da habe ich natürlich nicht dran gedacht, dass ich nächstes Jahr bei den Adlern spielen will oder das überhaupt kann. Also das war so weit weg, da habe ich nicht mal gewagt, davon zu träumen, sage ich mal. Ne?
Das könnte die oben drauf aufmerksam gemacht haben, dass du ein probates Mittel bist, um in der DEL ein bisschen was anzustellen?
Ich denke, das war einfach meine Spielweise. Ich spiele relativ einfach. Ich bin ein geradliniger Stürmer. Ich spiele einfach. Ich probiere körperlich hart zu spielen und bin auch recht schnell mit dem Puck, würde ich sagen. Und das hat dann damals den Jan Axel Alavara von mir überzeugt, dass er mir einen Vertrag angeboten hat. Das hat sich dann über die Playoffs dann immer mehr zugespitzt. Und nachdem wir dann Meister geworden sind, ein paar Tage, kam dann das Angebot, ja.
Ich könnte ja jetzt heucheln, dass ich ein kluger Mensch wäre und alles im Kopf hätte, auch aus deiner Karriere.
Das hätte ich dir nicht durchgehen lassen.
Das will ich jetzt nicht tun. Also 22, 23, 31 Spiele, 9 Tore, 10 Assists, 19 Punkte insgesamt. Mhm. Plus-Minus-Bilanz wird ja leider nicht ausgewiesen. Mhm. Das ist immer das Gleiche bei Elite Prospects leider. Das muss man immer wieder sagen. Und dann waren es plötzlich, das darf man ja auch nochmal sagen, im Jahr 2 3 Spiele für die U20 in der DNL, 2 Tore, 1 Assist, also schon eine entsprechende Bilanz.
Dazu muss man aber sagen, ich habe das dritte Spiel nicht richtig gespielt, weil ich wurde, glaube ich, nach 17 Minuten oder so wurde ich brutal umgefahren gegen Kopf und dann war erstmal Feierabend für mich. Also das habe ich gar nicht richtig gespielt.
Also eigentlich 3 Punkte in 2 Spielen, das ist ja noch besser.
Das ist ja noch besser, insofern. Ja,
nur Kosmetik jetzt. Na, ich muss aber sagen, ich bin kein Scorer auf jeden Fall, also das ist einfach die Wahrheit. Also ich bin keiner, der jetzt in der Saison 50 Tore schießen wird. Sondern mein Fokus ist, also nicht mein Fokus, aber einfach meine Spielstärke, die mich auch ausmacht, die mich als DEL-Spieler, sage ich mal, hier hingebracht hat, ist einfach, dass ich für mein Team spiele. Ich probiere Schüsse zu blocken, hart zu spielen, mein Team Energie zu geben. Wenn ich die Scheibe habe und ich die Chance kriege, dann will ich natürlich ein Tor machen und habe es auch schon gezeigt dieses Jahr. Aber wie gesagt, ist nicht mein Fokus drauf, groß zu punkten, weil da bin ich nicht der Spielertyp für.
Wobei man ja dann ehrlicherweise sagen muss, dass dieses eine Türchen, was wir da gesehen haben, schon sehr anspruchsvoll war. Also es war schon zum Genießen.
Wir beiden uns die Haxen gebrochen.
Ja, definitiv. Ich hätte jetzt doch Gips.
Ja, ich hatte danach auch tatsächlich, musste ich erstmal zum Tobi gehen, zu unserem Physio mich behandeln lassen an der Hüfte, Leiste, Leistengegend. Also hatte erstmal ein bisschen Arbeit gehabt, weil es tat meinen Hüften, glaube ich, nicht so gut, so schnell mit der Rückhand zu reagieren. Also, aber hat sich ja zum Glück ausgezahlt, ne?
Ja, irgendwas musst du richtig gemacht haben in dem Moment. Also, und wenn du schon sagst, ey, du bist kein Scorer, dann vielleicht noch umso mehr.
Aber vielleicht darauf nochmal eingehend, was ist das für ein Moment, sein erstes DL-Tor, glaube ich, dann vor der Kulisse zu schießen in der Halle? Dann auch noch schön bei einem Heimspiel?
Ja, das war wirklich unbeschreiblich. Also, das sind die Emotionen auch geplatzt bei mir, würde ich sagen, hat man noch, glaube ich, gesehen.
Ja.
Wie ich gejubelt habe. Nee, also das war ja.
Du warst sehr entspannt.
Ja. Den Ronaldo, Alter, kommen wir alle runter.
Ja, ja, ja.
Nee,
es war ja auch noch sehr früh im Spiel, war der erste Wechsel und die Fans, die pushen uns ja so nach vorne. Ne? Gerade auch am Anfang, da bist du noch so geladen und dann direkt mit der ersten Aktion quasi das Tor zu schießen, da bist du noch so voll mit Adrenalin und dann hat's einfach explodiert. Musste ich erstmal ein bisschen jubeln.
Wo liegt der Puck?
Der Puck, der liegt bei mir zu Hause.
Jetzt sag nicht, dass du es nicht genau weißt.
Der liegt bei mir zu Hause auf dem Nachttisch, würde ich sagen. Also entweder auf oder im.
So nah lässt du ein Arbeitsgerät an dich heran? Das wundert mich jetzt
ein bisschen. Ich habe eigentlich alle meine ganzen, sage ich mal, Dinge, die mir was bedeuten, habe ich eigentlich zu Hause bei meinen Eltern im alten Kinderzimmer rumstehen oder aufgehangen, wie zum Beispiel die Meistermedaille mit den Jungadlern vor 2 Jahren oder mein erstes DL2-Tor letztes Jahr oder was weiß ich, Trikots von irgendwelchen besonderen Spielen. Ja, aber irgendwie habe ich bisher nicht dran gedacht, meinen Puck da mit nach Hause zu nehmen. Deswegen liegt er halt bei mir rum und ich finde bisher noch keinen schönen Platz für den, muss ich sagen. Mich aber auch noch nicht so viel drum gekümmert.
Naja, und den Frauen kann man ja immer noch erzählen, hey, guck mal an, mein erstes DL-Tor.
Das ist die Masche, also zum ersten Date nehme ich auf jeden Fall den Puck mit und knall den direkt
auf den Tisch. Was, das hier? Ach Mensch, oh, jetzt komm, jetzt ist
der. Weißt du, was das ist?
Siehst du, jetzt weißt du, du hast einen Handball neben dem Bett liegen, ne?
Nein.
Ist ein Mikro, super, läuft für uns.
Geil.
Ja.
Ich überlege gerade.
Klappt safe, der Trick. Nummer 1.
Genau, genau, deshalb hat meine Frau es versucht mit mir.
Weil du einen Puck mitgebracht hast.
Bist du denn damals mit einem Mike ins Restaurant gegangen? Oder
du, was? Ich muss ehrlicherweise sagen.
Was das hier?
Was
das ist nur mein Job.
Genau, steckt immer hinten in der Hose, damit man immer schön einen drauf machen kann. Das hätte vor allen Dingen hier vom Lokalradio mega geholfen, ehrlicherweise. Da hättest du richtig mal die Chicks aufgerissen. In Anbetracht dessen.
Weißt du eigentlich, wer ich bin?
Oh Gott. Alter. Nein, also ich kann nur sagen, lasst euch das von einem alten Mann sagen, ja? Ihr seid ja deutlich jünger als ich. Versucht nie mit einem Arbeitsgerät eine Frau aufzureißen. Das funktioniert auf gar keinen Fall.
Der Felix kommt immer mit seinem riesen Laptop hier.
Der ist ja Handballer. Das darfst du nicht vergessen. Der ist auch Sportler.
Aber
nicht ganz auf deinem Niveau,
zu ihm auf keinem guten Niveau, das ist ja das Problem.
Also die weiblichen Hörer, die googeln gerade schon dein
Instagram. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ich glaube, wir haben nur deine Mutter als weiblichen Hörer.
Und die hat mein Instagram.
Ja,
die guckt genau. Immer, was also da so abgeht.
Dich dann gleich an, oder wie?
Ja, genau.
Lass uns irgendwie wieder in die Kurve.
Ich trage auch privat immer nur Russes Klamotten, man weiß ja nie, ne? Das ist ja genauso wie du immer nur Radio MK Klamotten.
Genau. weil das eine Erfolgsgeschichte ist mit den Russen.
Ich habe mal total.
Okay,
wir sind wer. Nein, aber ich sag jetzt natürlich nicht, um welchen Spieler es geht, aber meine
Lass mich raten am Ende. Mal gucken, ob es mir
Ich werde dir dazu natürlich nichts sagen.
Nein, natürlich
nicht. Meine Schwester hat meine Schwester, die wohnt nicht mehr hier. Also die die hat es in einen anderen Teil von Deutschland verschlagen. Hat mich dann irgendwann mal besucht und war zu dem Zeitpunkt auf Tinder aktiv. Das muss ich, glaube ich, hier keinem erklären, wie das läuft.
Ist das okay, dass du das mal deiner Schwester erzählst? Ich wollte nur fragen.
Ja, das ist ja nichts passiert, weil die sagte dann so, zeigte mir dann so ein Bild, das ich von unserer Website kannte, weil offensichtlich einer von den Jungs es sich nicht hatte nehmen lassen. Das erste Bild war dann er im Trikot. Ich sage, das ist so euer Trikot, oder nicht?
Ehrlich?
Ich sage, ja. Ja, und dann aber, ist leider nichts draus geworden aus der Geschichte. Sowas Doofes.
Also das hätte mich interessiert, wäre das Deutsch oder Import?
Ich sag dir gar nichts.
Ach komm jetzt.
Ich sag dir gar nichts.
Deutsch oder Import?
Warte mal. Wie formuliere ich das jetzt?
Ach so, ich dachte, du musst so lange nachdenken, bis es wieder
heißt. Lass ihn erst ausreden.
Ja, okay. Man sollte auch nicht zu viele Impulse geben.
Ja.
Bitte.
Ich wollte fragen, wie deine Schwester so heißt. Also ich frage nur für einen guten Kumpel.
Ach so, ja gut, jetzt kann ich es ja sagen, es war Noel. Nein.
Scheiße.
Noel S aus I.
Nee, kein Import.
Okay.
Kein Import.
Nein, dann lassen wir es. Dann frage ich jetzt nicht weiter.
Liebe Grüße übrigens an die Kollegen aus Ingolstadt, wo ja damals letztes Jahr, glaube ich, irgendwann auf die Art und Weise einen Transfer von dem Herrn Ferenc, glaube ich, hieß der Verteidiger, den sie damals geholt haben, rausgekommen ist, weil der seine Location schon mal auf Ingolstadt gestellt hatte und dann
bei Tinder.
Ja, und da war das Ding noch nicht und sie haben, und bei allem Respekt, den Herrn haben sie wirklich einen liegen lassen. Ich schätze die Kollegen da sehr, die machen sehr gute Arbeit. Aber da dann nicht zu posten, it's a match, bei der Verpflichtung, weiß ich auch nicht, warum das nicht passiert ist. Der war dann wirklich, der hat dann ne, hier Pro-Hockey-Player oder so stand dann da in Ingolstadt und dann David 28 oder so. Und das war dann halt einer, der offiziell noch nicht im Kader beim ERC Ingolstadt
stand. Sehr geile Geschichte. Das wusste ich nicht.
Ja, guck mal, hab wieder was gelernt.
Ja, aber das zeigt mal wieder, wo du so unterwegs bist.
Ja gut, die Geschichte, da musste man jetzt nicht tief graben, um die mitzukriegen.
Findet man dein Profil, lieber Noel, auch bei Tinder?
Oh, jetzt, nein.
Also weil wenn du schon nach seiner Schwester fragst, dann muss man das ja mal einmal recherchieren.
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe solche Apps tatsächlich gar nicht auf meinem Handy und noch nie gehabt. Also das ist gerade kein Spaß. Ich glaube, das wird mir gerade nicht so geglaubt am Tisch. Aber ich bin da tatsächlich nicht nur auf Instagram oder Snapchat aktiv. Aber so Dating-Apps hatte ich eigentlich noch nie auf meinem Handy, würde ich sagen.
Ja gut, wenn man den Puck hat vom Berlin-Spiel, dann reicht's.
Ja, ne? Der reicht von alleine.
Ja, also. Klar, muss man noch nicht mehr was sagen.
Wir redeten, sprachen über
wollen die Kurve kriegen, ne?
Die Adler Mannheim.
Ja, sehr gut.
Gute Überleitung. Und deine Beschreibung, wie du es also in die erste geschafft hast. Mhm. Wie hat dir diese Zeit in Bietigheim, das müsste ja auch nochmal so um die, ich will jetzt nicht 30, 35 Spiele gewesen sein oder so, wie hat dir das geholfen, nochmal da anzukommen, auch in der Liga dann ja doch deutlich nochmal mehr Erfahrung zu sammeln?
Mhm. Ich glaube, es waren am Ende 29 Spiele für Bietigheim.
Oh, dann war ich nicht schlecht.
Es war
du hast gerade geguckt? Nein, darauf habe ich nicht geguckt.
Okay.
Das wusste ich.
Also die Erfahrung in Bietigheim hat mir natürlich geholfen. Ich hatte dort auch mal mehr, mal weniger Spielzeit. Also es war teilweise schon eine nicht schwierige Zeit, aber es war schon hart teilweise. Aber im Endeffekt hat mich das auch als Mensch und Spieler geprägt, sich mehr durchsetzen zu müssen, würde ich sagen.
Weil es auch keine erfolgreiche Saison
war. Ja, genau.
Da müssen wir vielleicht nochmal sagen, denn die Bietigheimer sind ja abgestiegen aus der DEL, sind dann nochmal in arge Nöte geraten, was die DEL2 anbelangt. Also da war wirklich dieser DEL-Aufstieg, dann auch, weil man die zentralen Persönlichkeiten, die Mannschaft organisiert haben. Jetzt fällt mir ja gerade der Name ganz schnell nicht ein. Aber der Manager, der da lange war.
Volker Schoch.
Dankeschön. Ich kam gerade nicht drauf. Der war ja dann auch weg und das hat schon eine Struktur ein bisschen ruiniert. Insofern umso mehr das Kompliment, dass man das dann durchzieht. Und du sagtest auch gerade, du hättest für dich viel gelernt daraus.
Ja, ich würde sagen, generell mein erstes Profijahr war sehr durchwachsen gewesen. Ich glaube, allein in Bietigheim waren es ja schlussendlich, ich glaube, 3 neue Trainer im Laufe der Saison, wo ich dann da war. Also ich war jetzt nicht die ganze Zeit in Bietigheim. Ich würde sagen, 2 Drittel der Saison war ich dort, 1 Drittel in Mannheim. Aber auch in Mannheim wurde ja fast die ganze Traineretage rausgeschmissen. Also das war schon so was Neues für mich, wo ich erstmal dachte, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und natürlich in Bietigheim aufgrund des sportlichen Drucks, den du hattest, habe ich dann auch oft gar nicht oder nur wenig gespielt und selten mal das Vertrauen bekommen. Da musste man auch mental das durchstehen. Ne? Und es war dann schon nicht so einfach, aber im Großen und Ganzen hat mich das in Bietigheim auch auf jeden Fall weitergebracht.
Wie wichtig war für dich, tatsächlich in diesem Jahr auf so viel unterschiedlichem Niveau zu spielen? Gut, ich hätte ja noch 10 Spiele in der DNL-Mannschaft mehr gegönnt, da hättest du auch noch dieses letzte Jahr für dich so ein bisschen nutzen können.
Ja.
Aber wie war das, auf diesem unterschiedlichen Niveau zu spielen und auch da anzukommen?
Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin eigentlich froh, dass ich nicht so viel DNL gespielt habe, weil ich wollte eigentlich da gar nicht mehr spielen, weil man hatte schon so ein Target auf dem Rücken, wenn man runtergespielt hat, muss ich sagen. Also dann waren nicht nur auf einmal ein Mann an dir dran, sondern 3 Leute, wenn du Scheibe hast. Ne?
Mhm.
Also nee, aber es war schon ein großer Unterschied. Ne? Also gerade wenn ich in der DEL gespielt habe, musste ich mich erstmal an das Niveau gewöhnen. Die ersten 1-2 Trainings, so das erste Spiel, die ersten Minuten, war dann schon nochmal eine Umstellung, weil es deutlich schneller, technisch besser war. Aber als dann wieder runter nach Bietigheim kam, war ich dann natürlich ein besseres Niveau gewöhnt und dann fiel mir dort natürlich alles extrem leicht. So würde ich das auf jeden Fall beschreiben, ja.
Wir haben hier oft, aber auch generell viel mit natürlich jungen Spielern darüber gesprochen, wie groß dieser Sprung ist von der DNL in den Profibereich und dann auch in die DEL. Warum ist dir das nicht schwer gefallen?
Doch, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen tatsächlich, muss ich sagen. Also auch wenn ich es mir vielleicht nicht anmerken lassen, aber das war schon ein Riesenunterschied. Also das war wirklich ein Rundumschlag von 180 Grad. Also es war körperlich viel härter, es war alles viel technisch versierter, viel taktischer. Also so einfach in allen Bereichen was komplett anderes, besseres, schnelleres. Und es macht natürlich auch schon was mit dir, wenn du weiß ich nicht, mit einem Kumpel in der Kabine sitzt, den du seit 8 Jahren kennst, oder auf einmal neben dem Matthias Plachter sitzt, ne? Also wenn du einem Plachti einen Fehlpass gibst, dann
hat er schon ein Thema mit dir, ne?
Dann kriegst du ein bisschen mehr Anschiss, als wenn du deinem Kumpel einen Fehlpass gibst, sag ich mal so.
Es trotzdem dann hinzukriegen, eine Frage von Talent oder eine Frage von Menschen, die dich auch da dann begleiten?
Ich würde sagen, dass es, also bei mir war es eigentlich, ich hatte schon, seitdem ich klein bin, immer ein gewisses Talent, aber ich war nie der Talentierteste. Es ist bei mir eigentlich alles über viel harte Arbeit gekommen. Viele, die mich kennen, denken, ich bin verrückt, weil ich jeden Tag noch 3-4 Stunden extra in der Halle da bin und mein Zeug da mache. Aber ich würde tatsächlich sagen, klar, auch ein bisschen Talent brauchst du immer, aber du kannst viel mit harter Arbeit kompensieren. Dann brauchst du natürlich auch immer so das Quäntchen Glück, sag ich mal, dass du dann jetzt wie in meinem Fall von dem Manager quasi gesehen wirst und der dich, so ein Spieler wie du bist, dass er dich braucht. Naja, aber das hat sich dann zum Glück alles für mich letztendlich ausgezahlt. Genau.
Bist du irgendwann mal, lass mich das bitte noch eben verfolgen, bist du irgendwann mal einem Typen namens Leon Bergmann begegnet?
Nur beim Gegeneinanderspielen.
Weil eigentlich dieser Satz, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, also dieses Arbeiten 2-3 Stunden länger in der Kabine, weil man eben nicht das Talent hat, sondern weil man sich was erarbeiten muss. Ja. Das ist so ein bisschen die Lebensgeschichte von Leon auch, die er uns hier auch im Podcast, aber auch an anderer Stelle erzählt hat. Wann ist dir das aufgegangen, dass du für das, was du erreichen willst, das tun musst und eben viel härter arbeiten musst, als vielleicht der ein oder andere, dem das komplett zufliegt?
Ich will nochmal kurz auf die Bergmann-Aussage zurückkommen, auf die Frage, muss ich gleich nochmal wiederholen. Das ist tatsächlich relativ lustig, weil wo ich die ersten Wochen im Trainingslager in Mannheim war mit den Adlern, kamen schon immer so die Vergleiche, dass ich so ein bisschen skaten würde, wäre und so ein Scheiß. Also das ist tatsächlich gerade relativ lustig. Und dann haben die mir doch irgendwann mal so ein Bergmann-Poster auf meinen Platz gehangen und so, um mich da ein bisschen zu verarschen, sag ich mal. Oder auch hier, wo ich die ersten Tage war, da kam der Uki zu mir, also der Kollege Bickele, meinte, ey, du bist, also so wie du läufst und so, du erinnerst mich voll an den Bergmann und so. Das ist ein lustiger Zufall, dass du das auch sagst.
Hat der sich nicht direkt bei seinem ersten Spiel hier mit einem auf die Mappe gehauen?
Leon, ja, damals? Ja, definitiv, das hat er so. Ja, also,
das fehlt noch, weißt du Bescheid, Noel, ne?
Ich weiß nicht, ob das eine Qualität ist, die man unbedingt ausspielen muss.
Das hat auf jeden Fall seinem Standing hier nicht
geschadet. Nein, das hat ihm nicht geschadet. Er war von jetzt auf gleich Publikumsliebling, ja, und ist total im Fokus. Nein, aber ich glaube halt, dass diese, und die Frage kommt gleich nochmal, dass diese Bereitschaft der harten Arbeit, da sind wir dann wieder bei der Frage, die musst du ja auch erkennen für dich. Ja. Also weil du siehst die anderen, du siehst dem einen oder anderen auch was zufliegen, gerade natürlich auch in so einer talentierten Mannschaft wie dann den Jungadlern, ja, und du selber weißt, ja, scheiße, ich muss viel mehr, jetzt sag ich nochmal, Scheiße fressen,
ja,
als diejenigen, die, wo es Bumm macht, ne?
Stimmt, ja, das war tatsächlich wirklich meine ganze Jugend eigentlich so, dass ich immer diesen extra Schritt machen musste, um mal belohnt zu werden. Da will ich mich gar nicht beklagen, weil das hat alles mich als Spieler und Mensch geprägt und hat sicherlich sehr viel dazu beigetragen, dass ich da bin, wo ich jetzt gerade stehe, ne?
Also das ist ja genau das, wenn du jetzt sagst, du machst dein Zeug, ich glaube, also draußen immer noch, bevor es überhaupt aufs Eis geht, nochmal irgendwelche speziellen Routinenübungen, denen Stretching, alles drüber hinaus, auch meistens der Letzte, der diese heiligen Hallen hier verlässt, gar nicht mal so sehr, weil dann immer nochmal extra gepumpt wird oder sonst irgendwie, aber du achtest halt auch sehr auf dich, ne? Und dieses,
ja, das stimmt.
Und dieses Ganze, also dann ist, kann man so sagen, ja, jetzt legt er sich noch ein bisschen in die Sauna und dann macht er noch Whirlpool und aber das hat schon, geht dann noch so Tobi, lässt sich noch ein bisschen massieren.
Aber ist das eine Erkenntnis, die du selber gewonnen hast oder hat dich jemand begleitet auf diesem Weg?
Meinst du jetzt einfach mit der harten Arbeit?
Oder ja, was, also es ist ja, glaube ich, relativ schwer, das als junger Spieler tatsächlich für sich zu erfassen, dass das sein muss. Ja. Und bei den allermeisten gab es dann irgendwann mal jemanden, der gesagt hat, hör zu, das und das sehe ich in dir, das kannst du erreichen, wenn du das tust.
Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
Gab es jemanden, der... Ist total in Ordnung. Gab es jemanden, der dich dazu gebracht hat,
das schneiden wir nicht, ne? Das schneiden wir bitte nicht.
Nein, das lassen wir drin. Es gab tatsächlich gar keinen, der mich dazu gebracht hat. Ich habe einfach selber irgendwann gemerkt, okay, du hast Talent, aber jetzt nicht so ultra krass wie jetzt andere in deinem Jahrgang. Und ich habe einfach für mich schon früh gemerkt, dass wenn ich was will oder was werden möchte, muss ich einfach viel härter als alle anderen arbeiten. Und ist jetzt egal, ob du da mal 10 Minuten länger auf dem Eis bleibst oder eine Stunde. rechne das mal auf die Woche hoch. Wenn du jeden Tag 10 Minuten länger auf dem Eis bleibst, hast du nach einer Woche, bist du dann schon
6 Trainingseinheiten, genau, ist eine Stunde weiter. Stunde
länger. Rechnest du das auf 4 Wochen hoch.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und so wirst du dann irgendwann besser und das kannst du auf alle Dinge übertragen. Genau, aber wie gesagt, grundsätzlich habe ich das für mich selber so in meinem Kopf quasi fest verankert, dass wenn ich was will, muss ich selber hart dafür arbeiten und mir schenkt niemand was.
Papa und Mama auch so ein bisschen Einfluss drauf gehabt, was die grundsätzlichen Skills anbelangt?
Also ich muss sagen, meine Eltern haben mir immer im Sport komplett den freien Lauf gelassen. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keine Lust mehr, will aufhören, dann wäre das auch voll okay. Aber natürlich ist man, wo man kleiner war, zu einem Skills-Trainer extra gefahren und all so ein Zeug. Also meine Eltern haben mich da immer gut unterstützt, aber niemals unter Druck gesetzt. Also wenn ich jetzt gesagt hätte mit 16, mir macht es keinen Spaß, ich will aufhören, dann wäre das voll okay gewesen.
Liebe Grüße an deinen Papa, der hier zu den regelmäßigen Hörern zählt.
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Also,
muss ich das reinziehen.
Liebe Herr Safran, liebe
Grüße auf jeden Fall.
Diese Podcast-Folge widmet ihr Sohn nur Ihnen und Ihrer Frau.
Genau.
Für die tatkräftigen Kilometer, die sie von A nach B gemacht haben.
Stellvertretend für die Abermillionen Eltern, die das alles immer durchziehen und die ganz, ganz wenigsten kommen nur oben an. Das
muss
man ja auch nicht vergessen. Ne?
Ich muss aber noch ein kleines Geheimnis lüften, weshalb ich auch immer sehr lange in der Halle bin. Da hast du mich auch manche Teamkollegen für, weil ich es so lange blockiere. Ist das Call-Tab. Also da chill ich schon manchmal so 15, 20 Minuten am Training drin.
Alles big.
Und dann wird unter anderem der Maciej Rutkowski manchmal sauer, weil er auch rein will, ne?
Ihr habt nur eins hier, ne? Das darf man nicht vergessen. Nee. Was ist mit einer zweiten Wanne, Dutch?
Ja.
Da müssen wir was anderes für abreißen, fürchte ich.
Naja, darfst ja nicht vergessen, wie lange es braucht, die ganzen Eiswürfel bei der kleinen Maschine zu produzieren jeden Tag.
Ja, ne? Ja, genau.
Ja, aber ich muss sagen, es sind immer viele kleine Komponenten. Also klar kannst du ein Profi sein, wenn du in die Halle kommst, aber du kannst auch viel dir und deinem Körper helfen, wenn du das außerhalb weiterlebst, wenn du auf deine Ernährung achtest, wenn du gut schlafen gehst, wenn du das sind alles so Kleinigkeiten einfach, die quasi dazu beitragen, dass du erfolgreich bist und da probiere ich schon drauf zu achten, seitdem ich im Jugendalter bin und mir bewusst geworden ist, dass ich irgendwie Profi werden will und das hat sich bisher dann auch zum Glück ausgezahlt, ne?
Gönnst du dir manchmal was? Oder wie sieht das aus, wenn du dir was gönnst?
Ich muss tatsächlich sagen, also so Fastfood esse ich eigentlich selten. Also weil ich es nicht essen möchte, sondern weil ich einfach zu faul bin, mir das zu bestellen. Also eigentlich esse ich wirklich nur Fastfood, wenn ich mal zu Hause bei meinen Eltern bin, dann gibt es samstags oder so mal eine Pizza oder sowas. Aber sonst eigentlich weniger. Oder vielleicht mal auf Auswärtsfahrten mal kurz einen Halt bei Subway oder so. Aber,
Er hat dann immer noch nicht die bösen Worte in den Mund genommen, ne?
Ich weiß jetzt
nicht. Burgerworte.
So, ja.
Einen Burger mag ich aber auch sehr, 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 sehr gerne. Aber das ist bei mir auch so ein. Also, ich habe da irgendwie so ein Mindset, dass wenn ich einen Burger esse, dann muss ich am nächsten Tag wieder trainieren, um das abzuarbeiten. Also, ich könnte jetzt keinen Burger essen und mir denken, ja, okay, morgen mache ich gar nichts. So, das ist irgendwie. Das ist so in meinem Mindset so fest verankert, dass ich immer noch so. Dass ich einfach trainieren muss. Also, ich könnte jetzt nicht 3 Tage ruhig rumliegen und nicht trainieren.
Okay,
also,
bester Burger in der Safran-Welt? Wer macht ihn?
Ja, mein Vater natürlich, wenn er die selber grillt.
Würde ich gerade sagen, auf jeden Fall keine Fastfood-Kette offensichtlich.
Nee. Ja, offensichtlich nicht.
Ja, zwar gut. Selten, gerade nur im Sommer, aber wenn, ist es sehr, sehr gut, gerade wenn die ganze Familie zusammen ist. Und mein kleiner Bruder lebt ja auch nicht zu Hause.
Das stimmt. Das hat selbst mein Sohn erkannt. So. Also die Junior-Tüte, die es nicht mehr gibt, deshalb mache ich keine Werbung für eine bestimmte. Also die heißt ja nicht mehr Junior-Tüte. Aber er hat die Wahl zwischen der Junior-Tüte und dem vom Papa selbst gegrillten Burger.
Mhm.
Was wählt er wohl? Sag nichts Falsches, Dad. Genau. Aber das ist jetzt auch wieder genug. Du bist oben angekommen mit dieser Einstellung. Ganz oben. Mhm. Du spielst bei den Iserlohn Roosters.
Ja.
Höher geht's nicht mehr.
Berichte uns nochmal so ein bisschen, wie dann auch tatsächlich dieser Transfer aus der Mannheimer Hood dann hierher zustande gekommen ist.
Das war tatsächlich alles sehr, sehr spontan und kurzfristig.
Ich erinnere mich, deshalb will ich die Geschichte aus deinem Mund erzählt haben.
Wirklich alles, seit ich das erste Mal in Berührung damit gekommen bin, bis zu dem finalen Transfer, waren glaube ich 2, 3 Wochen oder so nur, wo das stattgefunden hat. Ich habe die ganze Saisonvorbereitung in Mannheim gemacht. Sie sind auch schon aufs Eis gegangen seit 2, 3 Wochen. Und am Anfang hieß es immer, wo man diese Perspektivgespräche mit dem Trainer hatte, yo, du bist dieses Jahr fest im Kader, du spielst. Und desto mehr es zu dem Start quasi hinging, hieß irgendwann, ja, wir wollen dir doch vielleicht erstmal eine Förderlizenz geben, falls wir dich ausleihen lassen wollen. Und dann irgendwann immer mehr, ja, wir lassen dich wahrscheinlich ausleihen, wieder in die zweite Liga. Und da hatte ich halt keinen Bock drauf, weil ich wusste, wie es letztes Jahr gelaufen ist. dass, obwohl du runtergeschickt wirst, dass es auch sein kann, dass sie dich halt nicht so viel spielen lassen. Weil die natürlich auch ihren eigenen Kader haben, ihre eigene Führung. Und dann hat tatsächlich dann der Axel bei meinem Berater angeklingelt. Mein Berater hat mich direkt angerufen und ist dann alles besprochen, überdacht, ausgehandelt. Und dann bin ich dann zum Glück aus meinem Vertrag in Mannheim rausgekommen und habe dann hier unterschrieben.
Wusste der Müffler, dass da was gehen kann?
Da kannst du mal von ausgehen, ja.
Ich denke schon, aber dass ich...
Der hat kein Cold Calling bei sämtlichen U23ern, die mal in zweieinhalb DNL-Spielen drei Punkte gemacht haben.
Ja, aber wo ich mit Mannheim unterschrieben habe, da hatte ich tatsächlich auch schon ein Angebot von Iserlohn auf dem Tisch liegen gehabt. Also es war dann quasi das zweite Mal. Beim zweiten Mal hat es dann geklappt hier, dass ich dann hier unterschrieben habe.
War es die richtige Entscheidung?
Stand jetzt auf jeden Fall, ja. Also ich habe bisher alle Spiele gemacht. Ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Sowohl von den Leuten, mit denen ich hier zusammen arbeite, sage ich mal, als auch von den Fans oder die Umgebung. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr wohl hier. Und soweit kann ich mich nicht beklagen auf jeden Fall und bin sehr froh, hier zu sein.
Hört sich jetzt nicht an, als würdest du Großjubel, Trubel, Heiterkeit in irgendeiner Großstadt und sonst irgendwas brauchen.
Ja, ist natürlich alles ein bisschen kleiner hier und so, aber das, also was
ja,
natürlich...
wird ja nicht langweilig, also das ja. kannst du mir ja nicht erzählen.
Genau, du hast ja, auf jeden Fall, aber
du hast ja den Nilek an deiner Seite.
Ja, mit dem Lenny wird's eh niemals langweilig, also wenn man da mal einen Tag mit uns abdrehen würde, das wäre, glaube ich, also da würden einige Zuschauer wirklich sehr viele...
Ja, sie haben uns leider hier die Doku gestrichen, die Roosters. Also das muss man leider sagen, wir hätten gerne fortgesetzt.
Weil ihr horrende Zahlen aufgerufen habt.
Kannst du auch mal eine Doku über...
Was denn? Ein Milchshake jede Woche? Das wolltest du nicht zahlen, ne?
Du, das ist, um so, ehrlich sein. Das ist so dermaßen aus dem Ruder gelaufen letztes Jahr. Könntest
du ja mal eine Doku über unsere Bronx machen.
Echt? Wo ist die? Wo ist die?
Die wird durch die Decke gehen. Nee, die Bronx ist quasi unsere Sitzecke, wo wir sitzen mit den jungen Spielern zusammen. Das ist quasi...
Das, wenn du reinkommst rechts, da habe ich immer die Schulklappen und gehe einfach geradeaus weiter.
Das ist quasi so unser Name, wie die Ecke quasi heißt, ne?
Und ich erinnere mich an die Ecke.
Heiß her, manchmal muss ich sagen. Aber es ist immer sehr, sehr lustig auf jeden Fall dort drin.
Die Bronx.
Die Bronx.
Naja, habt ihr da mittlerweile einen Fernseher, dass ihr das sehen könnt? Nee, ihr müsst immer umziehen.
Nee, wir haben da keinen Fernseher, aber wir haben uns als Bronx auf jeden Fall schon Gedanken gemacht, wie wir die Ecke ein bisschen aufschmücken können. Ich glaube, das wird den Coaches zwar nicht so gefallen, aber man kann es ja mal probieren.
Da könnte ich mir vorstellen, dass der Shadden richtig Bock drauf hat, dass ihr das mal schön dekoriert.
Ja, ich kann ja schon mal einen Spoiler geben, vielleicht hängt da bald so ein geiles Bronx-Poster oder so.
Also. Mal gucken, wie lange. Ich bin gespannt.
Wo geht der Weg von Noel S. aus I hin? Also wenn die Welt
bezogen?
Karriere, wenn die Welt so tickt, wie sie ticken soll.
Wenn die Welt tickt, so wie sie ticken soll, spiele ich die nächsten Jahre verletzungsfrei in der DEL auf jeden Fall oder in sonstigen Profiligen und hoffe, dass ich den Sport noch lange machen kann, würde ich sagen. Natürlich ist die NHL immer noch ein Träumchen, aber das geht langsam weiter und weiter weg. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe mir schon einen kleinen Traum erfüllt, in dem ich hier in der DL jetzt stehe.
Ist es so, dass, also dieser Traum NHL, er ist so weit entfernt.
Auf jeden Fall.
Und doch so nah, wie man immer mal wieder gesehen hat. Dass dieser Traum existent ist, das kann ich total nachvollziehen. Wie realistisch kommt einem jungen Spieler das irgendwann mal vor? Ich will jetzt gar nicht vom heutigen Tag aussehen, sondern vielleicht nimm mal dieses erfolgreiche Jahr Jungadler. Und wie nah ist dieser Traum dann zu realisieren oder wie weit dann auch entfernt, wenn man in so einer Jugendmannschaft erfolgreich spielt, deutscher Meister wird?
Also ich muss sagen, der Traum war auf jeden Fall näher, wo ich noch in der Jugend gespielt habe. Gerade bei den Jungadlern hatte ich auch ein paar Gespräche mit ein paar Scouts tatsächlich auch gehabt, gerade wo wir unsere Vorbereitungsturnier in Kanada hatten und im Laufe der Saison. Aber dann irgendwann, wenn man erstmal bei den Profis ankommt, merkt man eigentlich so, yo, du musst noch so viel aufarbeiten, die sind so gut hier alle in der Liga. In der Jugend denkst du dir, okay, du bist der Beste, sowas soll kommen, ne? Aber wenn du dann wirklich auf DL stehst, das ist dann schon mal eine ganz andere Hausnummer. Dann wirst du erstmal auf dem Boden der Tatsachen runtergeholt. Und dann weißt du, woran du arbeiten musst. Dann guckst du täglich dir von deinen Mitspielern oder Gegenspielern was ab, was die so machen in den Situationen und probierst es auf dein Spiel zu kopieren, um dich natürlich weiterzuentwickeln. Und irgendwann ja, besser zu sein als diese Spieler, ne?
Was kannst du richtig gut, was läuft noch richtig schlecht?
Auf mein Spiel bezogen?
Ja. Du kannst mir auch über deine Englischkenntnisse und deine Physikqualifikation was erzählen.
Ich würde die Frage wirklich gerne in zweierlei Aspekten beantwortet haben.
Okay, dann sportlich gesehen. Bitte schneiden. Was kannst du richtig gut, was läuft nicht so richtig?
Was ich gut kann, würde ich sagen, ist einfach mein Speed auf dem Eis nutzen. Und was mir die letzten Spiele nicht so gut gelingt, ist wieder ein Törchen machen, würde ich sagen.
Ganz gut, einfach gesagt. Jetzt will er, dass du dich nackig machst und über dein Leben redest.
Ja.
Ich will, dass er über sein Leben redet. Die Klamotten kann er abfallen. Ich weiß nicht, wo das jetzt wieder herkommt.
Wir können aber auch auf meinen schulischen Teil auch eingehen. Da bin ich offen.
Wie sieht's aus? Was kannst du gut? Jetzt frage ich dann also, einfach mal.
Okay. Was ich sehr,
wo
sehr
musst gut, du noch besser werden?
Was ich gut konnte auf jeden Fall war Deutsch, Texte schreiben, Englisch und sowas.
Das erzählen, hat mir, ne? Ja, kommt mir bekannt vor.
Das hat mir schon immer gelegen, da konnte ich ja ein bisschen freestylen, weißt du?
Ja.
Und bei so Sachen, wo ich lernen musste, wie Mathe, war dann schon immer ein bisschen schwieriger. Ja, aber irgendwie habe ich es dann letztendlich, keiner weiß wie, aber zum Abitur geschafft.
Was nicht so schlecht ist für einen Eishockeyspieler, ja, für die stimmt. Zukunft.
Das stimmt, ja. Es war auch alles ziemlich stressig gewesen mit Abitur schreiben. Erstes Profijahr, weil wir waren dann schon in der Saisonvorbereitung und dann nach dem Training zu den Abiturprüfungen gegangen. Es war schon alles sehr, sehr aufreibend auf jeden Fall, was da in diesem Jahr oder in diesem kurzen Zeitraum, sage ich mal, was da so passiert ist jetzt. Unabhängig davon, ob ich jetzt, keine Ahnung, die U18-WM gespielt habe, danach zu den Jungadlern und dann noch eigentlich im selben Jahr, kurz vor meinem 19. Geburtstag mit Mannheim, also mit den Adlern unterschrieben habe. Also ich muss sagen, gerade in den Jahren ist sehr, sehr viel in dieser kurzen Zeit passiert und jetzt, desto länger ich in der Liga bin, desto mehr wird mir es auch bewusst, was da eigentlich alles so ja, damals passiert ist, ne?
Naja, das ist schon anstrengend. Deshalb ist auch so ein Abitur dann gemacht als Eishockey-Profi, ja. Das ist schon was wert. Also egal, wie die Note ist, aber wenn man sich überlegt, Leistungssport und so eine Nummer tatsächlich zusammenfinden zu können, das ist am Ende des Tages dann nicht so einfach. Ja. Ist Eishockey ein Traum fürs Leben oder? Also es ist immer dreist, wenn man das mit jemandem mit 20 fragt, muss man ja ehrlich malweise sagen.
Ja.
Aber kannst du dir auch einen normalen Job vorstellen, der irgendwann mal nach dieser Karriere kommt?
Was heißt vorstellen? Also aktuell ist es noch zu weit weg, um darüber nachzudenken, aber ja klar, also solange ich verletzungsfrei bin, gesund bin und meine Leistung bringe, will ich natürlich noch Eishockey-Profi sein, gerade in der ersten Liga oder weiter hinaus oder was weiß ich, aber wenn man merkt, okay, mein Körper macht nicht mehr mit, meine Leistung wird schlechter, dann würde ich durchaus auch einen normalen Job wählen, um dann irgendwann meine Familie ernähren zu können, ja.
Wer war der beste Spieler, an dessen Seite du bei den Adlern gespielt hast? Aus deiner ganz persönlichen?
Matthias Plachter.
Wer ist der beste Spieler bei den Iserlohn Roosters, mit dem du in dieser Saison gespielt hast?
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja jetzt zweimal eine kleine Spaßantwort gegeben bei den Interviews vorher oder bei diesen Game Day Flyern, aber jetzt antworte ich mal ehrlich.
Es ist nicht John Broder.
Es ist nicht John Broder, leider.
Das war nämlich beides mal die Antwort.
Also für alle Fans, die sich immer gedacht haben, ob das ernst gemeint ist, ist es mal nicht ernst gemeint. Es tut mir auch gerade leid.
Obwohl der John Broder ein geiler Zocker ist.
Ja, das auf jeden Fall. Also da ist keiner bei uns im Team, der kein geiler Zocker ist, auf jeden Fall. Bester Spieler, also wir haben sehr viele gute, aber der Tyler Bowlen ist auf jeden Fall schon sehr weit oben. Gerade mit seinem Hockey-IQ und was er für Dinge auf dem Eis macht, ist schon sehr gut, ja.
Dinge, wo man sich auch, was du sagst, vieles von abschauen kann.
Ja, auf jeden Fall. Man kann immer nur lernen.
Kannst du ein Beispiel nennen, wenn du sagst Hockey-IQ, was macht der gut? So kleine Dinge, die man vielleicht nochmal wiedererkennt in den nächsten Spielen.
Ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber du siehst ja auf dem Eis, wenn er, also was für Entscheidungen er trifft, weiß ich nicht. Das können ja immer ganz kleine Unterschiede sein, ob du einen einfachen Cut machst oder ob du, wer weiß, wohin passt. Das sind ja alles so Kleinigkeiten, die in einem Bruchteil von einer Sekunde passieren. Und das kannst du ja mal sehen, was der zum Beispiel in so einer Situation macht, was du vielleicht vorher, wo du nicht wusstest, was machen solltest, und dann weißt du es beim nächsten Mal besser.
Hättest du dir erhofft, dass du die Chance kriegst, in dieser Saison auch mal in den oberen Reihen zu spielen? Weil festgelegt seid ihr tatsächlich im Moment eigentlich auf eine, das muss man sagen, gut funktionierende vierte Reihe, aber das ist eine spezielle Rolle. Würdest du gerne noch in anderen Rollen, wenn du die Wahl hättest, eine Chance versuchen zu bekommen, auf dem Eis zu sein?
Also mein Ziel ist es auf jeden Fall, jetzt noch bis zum Ende der Saison mich probieren, in eine obere Reihe natürlich einzugliedern. Das ist natürlich ein bisschen schwer, gerade als jüngster Spieler im Team. Aber man muss sich ja Ziele setzen, ne? Also das ist auf jeden Fall, mein Ziel. Ich gebe mich damit nicht zufrieden, dass ich jetzt in der vierten Reihe bin. Ich will natürlich mehr haben, ne? Ist ja klar.
So, jetzt müssen wir nur noch kurz über Augsburg sprechen, Sonntag. Mhm.
Die Frage jetzt.
Die Frage. Mirko macht eine fordernde Geste. Ich vermisse auch die Frage.
Ich wollte eigentlich eröffnen, so dass du einfach sagen kannst, ja, einfach besser machen. Bereit sein. Der ja, war böse. Entschuldigung.
Ich denke mal, am Sonntag werden andere Umstände auf jeden Fall für uns da sein.
Dass hilft es euch einfach, jetzt unterbreche ich wieder, es ist typisch Heinz.
Alles gut.
Immer wenn ihr konzentriert defensiv gespielt habt, habt ihr auswärts was geholt.
Mhm. Zum Beispiel in Augsburg dieses Jahr.
Zum Beispiel schon. In Augsburg. Ist das ein probateres Mittel als das, was man...
Ist das nicht immer ein probates Mittel, konzentriert?
Naja, warum hat...
Also wenn du hinten gut stehst und dir kein Tor fängst, kannst du schlecht verlieren. Ne?
Das hilft definitiv, aber es war auch... Also man hat ja auch in Frankfurt jetzt wieder gesehen, ihr wolltet mitspielen, taktische Ausrichtung. Also ich finde ja, dass man in dieser Saison ein paar...
Was wir auch sehr wohl können.
Das ist genau das, was ich meine. Ihr habt in dieser Saison ja eins wirklich unter Beweis gestellt, dass ihr taktisch eingestellt diese Taktik auch umsetzen könnt. Ja. Mannheim ist ein Beispiel gewesen, wo ihr sehr offensiv, sehr drangvoll gewesen seid.
Da ging es ja schon direkt los.
Richtig.
Super gespielt.
Richtig. Dann Augsburg war das andere Ding. Keine Fehler machen, sehr eingestellt, defensiv, in der Rückwärtsbewegung. Also das ist ja nicht so, dass ihr es nicht könnt. Aber deshalb frage ich, ist für euch auswärts diese etwas einfachere, in Anführungszeichen, sehr konzentrierte, auf Abwehr fokussierte Variante einfacher zu spielen? Kannst auch Nein sagen, halt die Fresse, du hast keine Ahnung, das ist total in Ordnung.
Bitte sag es.
Weiß ich gar nicht, also wir fokussieren uns jetzt nicht, also wir gehen jetzt nicht ins Spiel und sagen, ja okay, wir spielen ja nur defensiv, sondern jeder weiß, was er in der Defensive machen muss, aber jeder weiß auch, was er in der Offensive machen muss. Und ich denke, wenn jeder einfach seinen Platz im System einhält, sowohl offensive als auch defensive oder Neutral Zone oder für jeden Scheiß haben wir da irgendwas. Also dann
das klingt jetzt, das ist auch nicht ganz unwichtig auf dem Niveau, für jeden Scheiß was zu haben, oder?
Nee, also dann kann das auf jeden Fall schon was werden. Und wir haben das oft in der Saison bewiesen, dass wir nicht nur mitspielen können, gerade auch mit den großen Teams, sondern das müssen wir halt öfter zeigen. Wir haben jetzt einfach zu wenig was Zählbares mitgenommen. Jetzt sowohl aus jetzt Spielen gegen Guten als auch vermeintlich schwächere Gegner. Da müssen wir einfach jetzt lernen, die Punkte mitzunehmen, dass wir jetzt auch, was nach wie vor unser Ziel ist, den 10. Platz dazu schaffen, dass wir dann in die Playoffs kommen.
Kopfsache.
Ja, auf jeden Fall.
Reicht mir.
Und am Sonntag wollen wir natürlich auch dann 3 Punkte holen, das ist ja völlig logisch. Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen.
Jetzt müssen wir nur noch klären, wer die Köpfe dahin bringt, dass die Sache funktioniert. Danke an Noel S. aus I, dass er uns heute im Kühlschweine-Iserlohn-Podcast investigativ so zur Seite gestanden hat und uns einen intensiven Einblick in die Geschicke am See gegeben hat. Wolltest du jetzt den richtigen Sponsor spielen?
Wieso?
Hab ich Tschüss sagen. Wolltest du noch was sagen?
Jo, ich wollte mich noch bedanken. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte.
Naja,
hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich glaube, das ist das erste Mal, dass das einer sagt.
Das war schon einer, der es gesagt hat. Ich glaube, wie hieß er, der jetzt in Frankfurt gespielt hat? Der gestern
City.
Der hat sich auch bedankt.
Einmal übrigens zu Unrecht.
Ja, das stimmt.
Nicht sein Schläger, der da in Matschiks Gesicht gelandet ist.
Nee, das stimmt. Nee, wir bedanken uns auch sehr für die intimen Einblicke.
Jo.
So, kriegst du den richtigen Sponsor gedruckt?
Ja, da wir ja letzte Woche mit unserem Neuen eingestiegen sind, würde ich jetzt
der Alte
spontan auf den, alt, etabliert. Ich sehe hier nur zweimal Sparkasse.
Ja, einmal mit der Klampfe, die ich immer spiele, und einmal ohne.
Ja, und welchen dürfen wir?
Mit Klampfe.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hämer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Super Dötschi!
Tschüss, stolz auf Mirko. Mich. Tschüss, Mirko. Tschüss, Felix. Tschüss, alle. Tschüss, Noel.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Dann kommen wir übrigens
Freitags morgens nach dem Spiel gegen München mit ganz prominenter Unterstützung. Ach
du Schande, das machen wir.
Ja, nicht nächsten Donnerstagmorgen, nächsten Freitagmorgen.
Okay.
Mit Kai Hospelt und wenn wir Pech haben, auch mit Holger Specker.
Oh, das bedeutet für mich für uns Nachtschicht, richtig?
So ist das.
Ja, wehe, er geht in die Overtime, mein Lieber.
Dann gibt es richtig Lack.
Das gewinnt ihr mal schön nach 60 Minuten, so wie wir es beim ersten Spiel hier gegen München auch schon hätten machen müssen.
Ich muss mal wohin.
Easy. Ja, bitteschön. Okay, tschüss.